SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Es ist die Woche, in der möglicherweise eine Entscheidung über die Zukunft der Ukraine fällt. Am Freitag sprechen US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin miteinander und heute gibt's dazu gleich zwei wichtige Vorgespräche. Das erste um 14 Uhr, da lädt Bundeskanzler Merz zur virtuellen Ukraine-Konferenz. Mit dabei der ukrainische Präsident Zelensky, die Staats- und Regierungschefs aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen und Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Rutte. Eine Stunde haben sie Zeit, sich intern abzustimmen. Dann sollen Trump und sein Vizepräsident Vance zugeschaltet werden. Aus Berlin Christina Nagel.
Es ist ein weiterer Versuch der Europäer, Einfluss zu nehmen auf das Gipfeltreffen am kommenden Freitag in Alaska. Eine konzertierte Aktion, der besondere Bedeutung zukommt. Es gilt, die Aufmerksamkeit von US-Präsident Trump noch einmal kurz vor dem Gipfel auf die ukrainische und die europäische Position zu lenken, ihn für sich einzunehmen, bevor es der russische Präsident tut. Denn Putin, das hat die Vergangenheit gezeigt, weiß sehr genau, welche Töne er bei Trump anschlagen muss, um ans Ziel zu kommen. Mit geballtem Einsatz und Charmoffensiven wollen die Europäer versuchen, Trump und seinen Vize Vance auf ihre Seite zu ziehen. Das Minimalziel, zu verhindern, dass es am Freitag zu fatalen Deals über die Köpfe der Ukrainer hinwegkommt. Das Maximalziel, dass es nach dem Gipfel auch von amerikanischer Seite mehr Druck auf Putin gibt, den Krieg gegen die Ukraine endlich zu beenden.
Der allerdings könnte bald wieder eskalieren, warnt der ukrainische Präsident Zelensky, denn Russland plane eine neue Offensive in der Region um Saporischschja. Aus Kiew, Nils Buhler.
So sollen Truppen von der Front im Gebiet Sumy dorthin verlegt werden und auch zusätzliches Personal an den drei Abschnitten eingesetzt werden. Man gehe davon aus, dass die Brigaden bis September einsatzbereit sind. Nach den Angaben des Präsidenten hatte Russland diese Offensiven schon im vergangenen Jahr vorbereitet. Sie seien durch die ukrainische Operation in der russischen Region Kursk verzögert worden. Im Hinblick auf das geplante Treffen von US-Präsident Trump mit dem russischen Machthaber Putin in Alaska äußerte sich Zelensky auch zu möglichen Gebietsabtretungen an Russland. Man werde den Donbass nicht verlassen, denn die Gebiete dort seien illegal besetzt. Würde die Ukraine sich zurückziehen, könnte Russland von dort aus später einen neuen Krieg beginnen, so Zelenskys Einschätzung.
Noch was, an dem Soldaten beteiligt sind, aber diesmal friedlich, zumindest die Veranstaltung selbst. In Kelmünz im Kreis Neu-Ulm gibt es heute ein Kinderferienprogramm mit Soldaten der Bundeswehr. Deswegen gibt es dort auch Kundgebungen von Gegnern und Befürwortern der Veranstaltung. Mehr von SWR-Reporter Thorsten Blümke.
Seit etlichen Jahren kommen Bundeswehrsoldaten aus Ulm nach Kelmünz, um mit Kindern zu basteln und zu spielen. Doch seit die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft den Ferienspaß als Werbung für die Bundeswehr bezeichnet hatte, reißt die Kritik nicht ab. Friedensaktivisten haben deshalb heute zu Beginn des zweitägigen Ferienprogramms eine Kundgebung vor der Grundschule in Kelmünz angekündigt. Kelmünzer Bürger und Bürgermeister Michael Obst, selbst Reserveoffizier, planen als Befürworter der Freizeit eine Gegendemo auf dem Marktplatz. Sie weisen die Kritik zurück. Es gehe um Unterhaltung für rund 30 Kinder, die Anwesenheit von Staatsbürgern in Uniform ist nach ihrer Auffassung keine Werbung fürs Militär.
Wegen der Waldbrände in einigen Ländern am Mittelmeer sind die Feuerwehren dort im Dauereinsatz. Allein in Griechenland gibt es über 100 Feuer. In Spanien ist ein weiterer Mensch in den Flammen ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Mann, der sich freiwillig an den Löscharbeiten in der Region Kastilien-León beteiligt hatte. Spanien-Korrespondent Marc Hoffmann berichtet.
Nach Angaben der Regionalregierung wurde er bei seinem Einsatz von zwei Feuerzungen eingeschlossen. Bereits gestern starb ein Mann an den Folgen seiner schwersten Verbrennungen, die er beim Feuer nördlich der Hauptstadt Madrid erlitten hatte. Auch in der Nacht waren überall im Land Feuerwehrmannschaften im Einsatz gegen Dutzende größere Brände. Tausende Menschen können weiterhin nicht zurück in ihre Häuser. Besonders im Nordwesten Spaniens ist die Lage weiter kritisch. Nach Schätzungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems haben die Flammen in diesem Jahr in Spanien bereits 59.000 Hektar Land zerstört und damit schon jetzt mehr als im gesamten vergangenen Jahr.
Vor genau einem Jahr hat ein schweres Unwetter im Raum Bruchsal viele Schäden verursacht und noch sind nicht alle beseitigt. Eine Gewitterzelle mit Starkregen hatte besonders in der Gemeinde Gondelsheim große Verwüstungen angerichtet. Eckhard Jaime.
Vor einem Jahr waren in der Region binnen 1,5 Stunden 150 Liter Regen gefallen. Besonders schlimm traf es Gondelsheim. Allein an der öffentlichen Infrastruktur entstanden Schäden von 5 Millionen Euro. Sie werden auch ein Jahr danach noch abgearbeitet, zum Beispiel in einer Schule und Sporthalle. Betroffen waren auch 400 Privathaushalte mit einer Schadenshöhe von über 40 Millionen Euro. Gondelsheims Bürgermeister Markus Rupp kritisiert zum Jahrestag des Unwetters wiederholt eine mangelnde Unterstützung des Landes. Die Landesregierung stufe das Unwetter als regionales Geschehen ein und zahle deswegen bislang keine Hochwasserhilfe.
Gestern haben wir gehört, dass viele deutsche Polizeidienststellen in erbärmlichem baulichen Zustand sein sollen. Und das haben auf SWR-Anfrage auch die beiden Polizeigewerkschaften in Baden-Württemberg bestätigt. Das könne die Gesundheit und Einsatzfähigkeit der Beamten gefährden, kritisiert zum Beispiel der stellvertretende GdP-Vorsitzende Mohr. Die Einzelheiten und die Reaktion der Landesregierung fasst Phyllis Kückrikal aus der SWR-Redaktion Landespolitik zusammen.
Veraltete Sanitäranlagen, unzureichende Heizsysteme, fehlender Sonnenschutz und Dächer, durch die es regnet. Probleme, mit denen sich Polizistinnen und Polizisten auf ihren Dienststellen in Baden-Württemberg herumschlagen müssten. Das teilte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei Mohr auf Anfrage mit. In Ravensburg etwa ist von Schimmel und gravierenden baulichen Mängeln die Rede, die laut Mohr erst nach einer Sanierung deutlich verbessert werden konnten. In einem Polizeirevier in Mannheim habe es massive Probleme mit Ratten gegeben, das sei unzumutbar. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Kusterer kritisiert, dass zahlreiche Bauvorhaben aus der Polizeireform vor 11 Jahren nicht voll umgesetzt worden seien. Die Gebäude der Polizei würden fortlaufend renoviert, heißt es dagegen aus dem Innenministerium.
Jedes zweite Auto in den verkehrsberuhigten Zonen war zu schnell. Das ist die Heilbronner Bilanz des landesweiten Blitzermarathons letzte Woche. Einzelheiten von Alexander Dambach.
Dieses Ergebnis sei besorgniserregend, so die Stadt, denn verkehrsberuhigte Zonen liegen meist in der Nähe von Spielplätzen oder Schulen. Insgesamt waren beim Blitzermarathon über 102.000 Autos gemessen worden, davon waren über 2.000 zu schnell. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 129 Stundenkilometer in einer 70er-Zone geblitzt wurde. Ihm drohen jetzt ein Bußgeld von 560 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein 2-monatiges Fahrverbot. Überhöhte Geschwindigkeit sei in Heilbronn nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem, so die Stadt. Bürger hatten auch selbst Vorschläge einreichen können, wo geblitzt werden soll.
Die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil dort im Stadtteil Hemshof mehrfach eine große Anzahl von Schülern versetzungsgefährdet war. Oft waren das Kinder, die schlecht Deutsch sprechen oder aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen. Nun sollen die Erkenntnisse aus diesen Vorfällen auch anderen Grundschulen zugutekommen. An der Technischen Uni Kaiserslautern-Landau werde ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Das hat Landesbildungsminister Teuber gesagt. Künstliche Intelligenz ist fast überall, auch in Kliniken und Arztpraxen. Nützlich, aber unter Umständen auch riskant. Das steht in einer Studie, die jetzt im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht worden ist. Ärzte können danach einen Teil ihrer Fähigkeiten verlieren, wenn sie KI nutzen. Diesen Effekt haben internationale Forscher bei der Darmkrebsvorsorge beobachtet. Wie das zustande kommt, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Pascal Kiss.
Dank KI finden Ärztinnen und Ärzte mehr Vorstufen von Darmkrebs. Für die Untersuchung hat das Forschungsteam 1400 Darmspiegelungen ausgewertet. Haben Ärztinnen und Ärzte auf KI verzichtet, haben dieselben Mediziner 20% weniger Vorstufen von Darmkrebs entdeckt als vor der Nutzung von KI. Das Forschungsteam warnt davor, dass KI kurzfristig die Diagnose von Darmkrebs verbessern kann. Langfristig könnte das ärztliche Personal aber Kompetenzen verlieren.
Die deutschen Hockeymänner haben das Halbfinale bei der Heim-EM erreicht. Sie gewannen am Abend das letzte Vorrundenspiel gegen Polen mit 10:0. Das erste Tor fiel schon nach 72 Sekunden. Danach folgte unter anderem ein Dreierpack von Raphael Hartkopf.
Es war, glaube ich, schön, dass wir früh das erste Tor gemacht haben. Ich glaube, da ist ein bisschen Druck abgefallen. Und dann haben wir uns in der ersten Halbzeit einen kleinen Rausch gespielt.
Im Halbfinale trifft die deutsche Mannschaft dann auf den zweimaligen Europameister Spanien.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sehr viel Sonne bei 32 bis 38 Grad. Am heißesten wird's am Kaiserstuhl in der Ortenau und im Markgräflerland.
SWR aktuell. Hintergrund.
Am Freitag ist die neue Bundesregierung genau 100 Tage im Amt. Daher schauen wir uns in dieser Woche mal genauer an, wie es bislang gelaufen ist. Wo gab es erste Entscheidungen, wo gab es Schwierigkeiten oder gar Zoff? Union und SPD wollen in dieser Koalition ja vieles anders und besser machen als die Ampel, die vorzeitig gescheitert ist. Das ist unser Thema in der SWR Aktuell-Serie in dieser Woche. Schwarz-Rot hat durchaus einiges geschafft. Ein Sondervermögen aufgesetzt, einen Haushalt durchgeboxt, viel getan in Sachen Migration. Eine Koalition der Herzen aber ist sie noch nicht. Wenig spricht dafür, dass sie es in Zukunft werden wird. Und nach der gescheiten Richterinnenwahl erst nicht. Erst recht nicht. Barbara Kostolnik über 100 Tage Zusammenarbeit zwischen Not und Notwendigkeit.
Der SPD-Politiker Dirk Wiese steht in einem Zelt an der Ostsee. Es regnet in Strömen und irgendwie passt das miserable Wetter zu seiner Bilanz der ersten 100 Tage und den Aussichten, wie es besser werden kann mit der Koalition.
Wir sind da ehrlicherweise durchgehend im Sommer, auch wenn man auf dem Campingplatz ist, im Zelt ist, in einem Austausch und versuchen, das in vernünftige Bahnen auch tatsächlich zu lenken.
Verhaltener Optimismus auch beim CDU-Kanzleramtsminister Thorsten Frey.
Wir kommen von unterschiedlichen Standpunkten, aber wir nähern uns an.
Mechanismen zur internen Lösung von Meinungsverschiedenheiten hat das die SPD-Vorsitzende Bärbel Baas genannt. Damit sich die Vorgänge wie die gescheiterte Richterwahl am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause nicht wiederholen. Vorgänge, die innerhalb der Fraktionen von Union und SPD zu größten Verwerfungen führten, die auch nach dem Rückzug von Frau Gebrosius-Gersdorf längst nicht geglättet sind.
Wir sind fest davon ausgegangen, dass alle drei Kandidatinnen und Kandidaten auch durchgetragen werden. Und die Union muss jetzt für sich klären, und das erwarte ich auch, dass sowas nie wieder vorkommt.
So klar die SPD die Vorgänge rund um die Richterwahl kritisiert, so ausweichend bleibt die Union. Unionsfraktionschef Jens Spahn ist abgetaucht. Für ihn muss der CDU-Abgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer Steffen Bilger den Blick nach vorne richten.
Jetzt geht es darum, dass wir einen Weg finden, wie wir die dritte Stelle besetzen. Dazu werden wir mit der SPD intern und in Ruhe das Gespräch suchen.
Das Debakel um die abgesetzte Wahl der Richter und Richterinnen am Bundesverfassungsgericht hat nicht nur die ideologischen Gräben zwischen den Koalitionspartnern aufgezeigt, sondern auch, wie sehr sich die drei CDU, CSU, SPD misstrauen.
Wir als SPD, wir haben in den vergangenen Wochen bei wirklich schwierigen Entscheidungen, die unsere ganze Fraktion sich verdammt schwer gemacht hat, wir haben gestanden. Und ich erwarte zukünftig, dass bei solchen schwierigen Entscheidungen auch andere stehen.
Schleuderte Wiese an jenem 11. Juli den Unionsabgeordneten entgegen. Der Bundeskanzler zwei Tage später mit dem Versuch einer Erklärung.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung. Man kann Abgeordneten keine Befehle von oben geben. Das sind selbstbewusste, frei gewählte Abgeordnete. Und in solchen Fragen, wenn es um solche Personalfragen geht, geht es auch um Gewissensfragen.
Aber bereits bei der Wahl von Friedrich Merz zum Kanzler hatte sich gezeigt, die Abgeordneten fremdeln miteinander mit der Koalition. Das Vertrauen war schon damals brüchig, fragil und ist mit der Zeit nicht stabiler geworden, bestätigt die SPD-Abgeordnete Caroline Wagner.
Die Union muss die klare Abgrenzung nach rechts außen endlich hinbekommen. Sie muss ihre Reihen schließen. Wir brauchen einen zuverlässigen Koalitionspartner und keine christlich-konservative Chaostruppe.
Harte Worte aus Bayern von einer SPD, die bundesweit bei 13% steht. Als letzte Patrone der Demokratie hat CSU-Chef Markus Söder diese Koalition einmal bezeichnet. Und auch Dirk Wiese muss zugeben, der Zusammenhalt in dieser Koalition ist kein innerer, sondern ein äußerer.
Die klare Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger ist nicht wieder in Zeiten zurückzukehren einer Ampelkoalition. Nicht, dass wir noch mehr steigende Umfrageergebnisse für die AfD und andere extreme Parteien letztendlich haben.
Glücklich sieht Wiese dabei nicht aus.
100 Tage schwarz-rote Koalition, unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich mit Beatrice Wiesner, Juso-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz, darüber, wie die jungen SPD-Mitglieder auf die Bundesregierung schauen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Mach Pro7Sat1 ein Angebot, das es nicht ablehnen kann. Zumindest vom Akzent her würde das klassische Filmzitat passen. Denn die Mediengruppe MFE, gegründet von Italiens Ex-Premierminister Silvio Berlusconi, will Pro7Sat1 kaufen. Und das bereits erwähnte Angebot gilt bis heute Abend. Doch was will MFE überhaupt mit dieser Übernahme erreichen? Und was würde das für die Medienvielfalt in Deutschland bedeuten? Informationen dazu von Andreas Strobel.
Ein entscheidender Schritt hin zu einem paneuropäischen Medienunternehmen. Das soll die Übernahme von Pro7Sat1 für Media for Europe sein. So hat es ihr CEO Pier Silvio Berlusconi verkündet. Er ist der Sohn von Silvio Berlusconi, dem vor 2 Jahren verstorbenen ehemaligen italienischen Regierungschef, der das italienische Privatfernsehen quasi erfunden hatte. Mit ProSiebenSat.1 will die Berlusconi-Mediengruppe künftig Synergien nutzen, attraktiver für Werbekunden werden und laut eigener Aussage Webgiganten wie Netflix Paroli bieten. Auch in Spanien ist Media for Europe bereits aktiv. Dort scheint der Plan zu funktionieren. In Deutschland sorgt die mögliche Übernahme für Bedenken, etwa durch den Kulturstaatsminister und Journalistenverbände. Immerhin hat Berlusconi Senior seine Medien auch immer wieder für politische Zwecke genutzt. Sein Sohn tritt aber anders auf, als erfolgreicher Medienmanager. Bis Mitternacht haben die Aktionärinnen und Aktionäre von ProSiebenSat.1 Zeit, über das Angebot aus Italien abzustimmen. Die Ergebnisse gibt's wohl erst am Montag.
Einen sogenannten alternativen Nahverkehrsplan für Mainz und die Region hat die Initiative Mainz Zero vorgelegt. Um die Verkehrswende zu schaffen, müsse der öffentliche Personennahverkehr, sprich Busse und Bahnen, viel effektiver ausgebaut werden, heißt es. SWR-Reporter Markus Volland.
Mehr Straßenbahnen, mehr Buslinien, ein besseres Zusammenspiel von beiden mit einem Verkehrskonzept für die kommenden 15 Jahre, daran angepasst der Regionalverkehr, also Züge oder Busse aus dem rheinhessischen Umland. Nur so könne der Autoverkehr in der Stadt Mainz deutlich reduziert werden, sagt Mainz Zero. Mainz Zero sieht die Stadt Mainz in der Pflicht, sie müsse die Finanzierung dieser Aufgaben frühzeitig und dauerhaft sicherstellen. Wer allerdings die finanzielle Situation der Stadt kennt, der weiß, dass was Mainz Zero fordert, ist ein sehr umfangreiches Paket und von der Stadt Mainz selbst mit besseren Steuereinnahmen nicht zu bezahlen.
Frauen aus ganz Rheinland-Pfalz, die ein Unternehmen gründen wollen oder es schon getan haben, treffen sich nachher in Kaiserslautern. Dabei wird auch ein Gründerinnenpreis verliehen. Der Ausblick von SWR-Reporter Jürgen Rademacher.
Der Gründerinnenpreis des Landes Rheinland-Pfalz will Frauen ehren, die den Mut hatten, sich selbstständig zu machen und dabei auch gegen alle Widrigkeiten durchgehalten haben. Verliehen wird er in 3 Kategorien. An Frauen, die neu ein Unternehmen gegründet haben, Frauen, die schon länger selbstständig unterwegs sind und Frauen, die Nachfolgerinnen an der Spitze eines Unternehmens geworden sind. Im Business and Innovation Center in Kaiserslautern treffen sich außerdem heute zahlreiche Gründerinnen, um bei Workshops und Diskussionen Kontakte zu knüpfen. Mit dabei sind auch die rheinland-pfälzische Frauenministerin Katharina Binz und die Kaiserslauterer Oberbürgermeisterin Beate Kimmel.
$100.000 für einen Zentimeter. Diese Rekordprämie hat der amerikanisch-schwedische Stabhochspringüberflieger Armand Mondo Duplantis kassiert. Der hat nämlich gestern den Stabhochsprung-Weltrekord um einen Zentimeter raufgesetzt auf 6,29 Meter. Ganz so hoch wird es heute nicht gehen. Im südpfälzischen Jockrem, wo Duplantis immer noch 2018 dabei war und natürlich gewonnen hat. Dort findet heute das 29. internationale Stabhochsprung-Meeting statt. Neben vielen nationalen Athletinnen und Athleten werden auch internationale Stars antreten. SWR-Reporterin Cosima Gall mit den Details.
Dieses Jahr sind es 18 Sportlerinnen und Sportler aus 8 Nationen in Jockrem, unter anderem aus Deutschland, Frankreich und den USA. Darunter auch 8 ehemalige Olympiateilnehmer, wie zum Beispiel Torben Blech und der 26-jährige Bokander Litabere. Bereits zum 29. Mal treten Springerinnen und Springer im Stadion an der Ludwigsstraße in Jockrem an. Für die Teilnehmer gäbe es ideale Wettervoraussetzungen, denn heute soll es windstill mit viel Sonnenschein werden. Einlass ist um 16.30 Uhr und eine Stunde später beginnen die Wettkämpfe. Der Veranstalter rechnet mit etwa 4.000 Zuschauern.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.